Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, die dritte Ausgabe vom Brückecast. In diesem neuen Format hier auf dem Spätzle Valley Kanal sprechen wir wieder mit spannenden Menschen aus Baden-Württemberg über ihre Projekte, über ihre Unternehmungen. Und ja, wir lassen sie in packenden Minigames, das ist nämlich neu, gegeneinander antreten. Wir wollen herausfinden, wer ist denn der krasseste Gründer oder die krasseste Gründerin hier in BW.
Genau, und dabei senden wir direkt aus unserer Basti-Umkleidekabine. Das ist hier eine alte Umkleidekabine und der neue Creative Hub aus Stuttgart. Das heißt, hier können sich alle Leute treffen, die Bock haben auf Startup, die kreativ sind, die was gründen wollen. Und ein dickes Danke, das ist ja der Brückecast, Basti, nicht mehr Staffel 3, sondern Staffel 3 und der Brückecast. Deswegen geht ein dickes Danke auch an die Wirtschaftsförderung bzw. die Brücke Stuttgart, die uns ja bei dieser Staffel unterstützt und mit der wir diese Staffel super umsetzen können.
Genau, heute bei uns zu Gast, ihr seht es, zwei Gründer und ein Hund, Hazel ist auch am Start und die beiden, die da noch sitzen, die haben mega krasse Unternehmen gegründet, wahrscheinlich mit die größten, erfolgreichsten Startups hier aus der Region. Wir sind super gespannt, zum einen Benedikt Ilk von Flip und Patrick Glaser von Vialytics. Es geht also heute um die ganz großen Investments und relativ schnelles Firmenwachstum.
Ich stelle mal Benedikt Ilk vor. Bene, schön, dass du da bist. Ich muss hier ablesen. Bene, du hast an der DHBW Stuttgart und in Melbourne Rechnungswesen und Business Management studiert. Und während deiner DHBW-Zeit bei Porsche kam dir die Idee für Flip, dass du dann 2018 zusammen mit deinem Co-Founder gegründet hast. Und so, wenn das Investigativteam von Spätzle Valley richtig recherchiert hat,
sehr großes habt ihr Team.
Sehr groß, relativ schnell eine 4-Millionen-Finanzierung bekommen und dann 2021 sogar 30 Millionen US-Dollar, Euro, die ihr mit Flip einsacken konntet.
Genau, und Patrick, dich darf ich vorstellen. Du hast Maschinenbau und Innovationsmanagement in Friedrichshafen studiert und Esslingen, bevor du da mit deinen Co-Foundern 2018 Vialytics gegründet hast. Und erst vor wenigen Wochen habt ihr in einer Series A-Runde über 10 Millionen Euro eingesackt. Herzlichen Glückwunsch. Und die Musik war nicht so lang wie unsere Moderation. Schön, dass ihr beide da seid. Hi.
Schön, dass ihr da seid. Wir haben eine kleine Anmod gemacht. Wir starten trotzdem mit den Gästen, dass ihr euch nochmal kurz vorstellen könnt. Wer seid ihr? Was macht ihr? Bene, vielleicht dabei zu dir. Wer bist du? Und was machst du bei Flip?
Ich bin Bene. Ich habe zusammen mit Chaco Flip gegründet. Berufsbezeichnung, Geschäftsführer, Mädchen für alles. Und genau, kümmere mich um alle Themen, die so nicht produktspezifisch sind, sich gerade um den Kunden drehen und Sales, Marketing etc. Finde ich sehr spannend und bringe mich da sehr, sehr ein. Und letzte Zeit auch immer mehr Produkt zusammen mit meinem Co-Founder. Und genau.
Sehr cool, danke dir. Patrick, ist gleich nochmal in grün. Wer bist du und was machst du bei Vialytics?
Okay, hi Leute. Danke für die Einladung noch. Ja, Patrick, ich bin CEO von Vialytics. Zwischenzeitlich eben ja, wirklich übergreifend für die Organisationsentwicklung verantwortlich, für die Skalierung verantwortlich. Ich glaube, gehört einiges dazu, Prozesse entwickeln, Strukturen weiterentwickeln und Kultur vor allem auch weiterentwickeln. Gerade in der Skalierungsphase stellen viele Leute ein. Ich denke, das ist schon eine Challenge, die gute Atmosphäre, die wir gerade haben in der frühen Phase oder hatten in der frühen Phase halt wirklich auch dann hochzuskalieren und auch gerade, wenn wir viele Leute sind, auch weiter zu pflegen.
Ja, für Hazel ist die Folge jetzt schon langweilig. Ich sehe die Augen, die gehen die ganze Zeit so ein bisschen zu. Wir machen aber jetzt etwas, das machen wir in jeder Folge. Ich weiß nicht, ob ihr mal eine Folge gehört habt, aber wir schicken alle unsere Gründer und Gründerinnen in den Elevator zum Pitchen, wo ihr quasi ganz kurz die Firmen nochmal vorstellen dürft für alle, die sie vielleicht nicht kennen. Und genau, Bene, wenn es für dich passt, würden wir dich als erstes in den Aufzug schicken. Wir holen ihn mal. Dazu haben wir natürlich auch ein paar Sounds dabei. Da ist er. Und gleich, wenn du die Musik hörst, dann hast du 30 Sekunden Zeit, um Flip vorzustellen.
Flip baut Mitarbeiter-Apps für große Unternehmen und im Endeffekt lösen wir den Ansatz, dass die operativen Mitarbeiter in Health-Bereichen, in Manufacturing-Bereichen und Retail-Bereichen quasi nicht vernetzt sind mit dem eigentlichen Unternehmen. Und wir bauen eigentlich das Unternehmen für die Hosentasche bei Mitarbeiter und von Informationsverteilung, wo man alle in zwei Sekunden quasi alle Mitarbeiter informieren kann, zum Beispiel bei Rewe, bis zur McDonald's-App, wo die ihren Schichtplan einsehen können und quasi so die Connection auch zu den HR-Systemen haben, bis auch, genau, das machen wir, ja.
Da würde ich sagen, wir sind gerade angekommen. Perfekt. Ja. Ich finde es total spannend, wenn man jetzt so auf eurer Webseite liest, was eure App irgendwie alles kann, dann ist es super viel und auch viele Dinge, wo ich jetzt erstmal an ganz andere Unternehmen gedacht habe. Irgendwie so dieser Chatbereich, das ist irgendwie Slack beispielsweise. Mhm. Dann, glaube ich, habt ihr auch ganz, ganz viele Funktionen, die irgendwie Microsoft-Tools versuchen abzubilden. Dann ein unternehmensinternes Hub. Im Studium wurde ich immer davor gewarnt, wenn du mal gründen willst, dann mach nicht die App, die irgendwie alles kann. Würdest du sagen, aber genau das ist es, was euch irgendwie diesen Vorsprung zu allen anderen gegeben hat, dass man quasi eine Kombination verschiedener Tools ist? Oder was ist es, was euch so besonders und auch irgendwie erfolgreich macht?
Mhm. Das ist eine gute Frage. Was ich jetzt bei dem Pitch, Elevator-Pitch natürlich noch nicht angefügt habe, ist, was ist unsere Vision? Ne? Und unsere Vision ist schon, wir wollen diese Super-App bauen, die alles, was den Mitarbeiter in der Operativen quasi in seinem Employee-Lifecycle quasi betrifft. Und das ist das, was wir tun, wo wir hinwollen. Und ich glaube, der Professor, der zu dir gesagt hat, mach nicht alles, hat vollkommen recht, Fokus ist enorm wichtig. Die Frage ist bloß, wo ownst du die Prozesse und wo ownst du nur das Frontend? Ne? Und wir haben schon zum Beispiel bei Schichtplanung, bei den HR-Themen, da machen wir das Frontend für den Mitarbeiter, weil es das nicht accessible gibt. Gleichzeitig also verbinden wir das natürlich mit den Funktionen wie von Neuigkeiten, News, können das auch wieder auch ans Internet anbinden, wenn das die Firma hat, oder ersetzen das Internet komplett. Und das Spannende ist eigentlich, dass du, wenn du das anguckst, die operativen Mitarbeiter in Digitalisierung immer vergessen werden. Und das ist aber bei großen Firmen aus diesen drei Verticals ein signifikantes Problem ist, weil in jedem Bereich der Wertschöpfungskette und in großen Teilen der Customer Experience quasi operative Mitarbeiter mitwirken. Also du im Kerngeschäft hast du eigentlich keine Digitalisierung, ne? Und das ist das, was wir eigentlich anpacken und wo wir uns halt sehr drauf spezialisieren, was wir machen, ne?
Also ich bin ja der Einzige, der nicht gegründet hat hier am Tisch. Ich arbeite für den SWR und ich kann da voll mitfühlen, weil diese ganzen Tools, die mir quasi an die Hand gegeben werden, um irgendwie meinen Arbeitsalltag zu tracken, zu strukturieren, die sind schon irgendwie sehr veraltet. Und also genau das, was du meinst, dieses Frontend funktioniert irgendwie überhaupt nicht für mich. Seid ihr so breit auch gestartet damals oder hattet ihr am Anfang einen Use Case und quasi die anderen Sachen sind dann drumherum so organisch gewachsen?
Also das ganze Thema wächst immer weiter, ne? Und es wächst auch mit den Kundenbedarfen, wächst aber auch mit den Usern an sich. Also weil die User an sich verändern sich auch, ne? Und du kommst aber grundsätzlich, wir sprechen immer von der User-Persona, das ist der Werner. Der Werner vom Band, das ist unsere User-Persona, die wir hochhalten, die auch bei uns im Office hängt. Und der Werner nutzt halt in seiner Freizeit WhatsApp oder auch im geschäftlichen Kontext, schreibt irgendwie seinen Kollegen und ist noch irgendwie auf Facebook unterwegs, aber sonst ist der nicht angebunden eigentlich an das Unternehmen, wenn man das sich den meisten Produktionsunternehmen anguckt. Und der hat natürlich die Bedürfnisse verändern sich natürlich, ne? Jetzt gerade mit TikTok, so mehr Videofokus kommt natürlich mit rein und solche Sachen. Und da probieren wir natürlich auch drauf einzugehen und die Bedürfnisse, die der Nutzer hat, auch mit aufzunehmen und die auch aufzufangen.
Ja. Ich habe mich jetzt gefragt, Bene, wie das bei dir kam. Ich meine, du warst bei Porsche, wahrscheinlich nicht am Band mit deinem Hintergrund, sondern eher auch im Büro. Und jetzt mal salopp gesagt, könnte ich ja auch Slack oder Teams zum Beispiel jeden Bandmitarbeiter aufs Handy spielen, dass er die Infos bekommt. Was war denn da für dich der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, hey, hier ist so ein White Spot? Wo kam der? Also warst du da wirklich vielleicht dann 2 Monate mit den Bandmitarbeitern irgendwie die Produktion anschauen oder was war da der Geistesblitz, der dir kam?
Es kommt tatsächlich, ich war sehr produktionsnah, ich hing im Produktionsressort oder war im Produktionsressort tätig und habe da den Data Science Bereich quasi vorangetrieben und mit aufgebaut und das ist genau der Punkt. Wir haben verschiedene Lösungen ausprobiert, unter anderem die du auch genannt hast und viele weitere und haben bemerkt, auch dedizierte Lösungen nur für dieses Problem, die es schon gab und haben bemerkt, das funktioniert nicht so richtig. Also das ist nicht das, was der Mitarbeiter braucht, was der Mitarbeiter will. Haben keine hohen Nutzungsraten gehabt bei den Lösungen damals, die wir da ausprobiert haben. Und man muss sich das anders vorstellen. Ne? Der Mitarbeiter auf der Fläche, der hat noch nie eine offizielle E-Mail geschrieben, oftmals. Also 90% davon. Der weiß gar nicht, was eine Kalendereinladung ist. Denn sein Arbeitsalltag funktioniert ganz anders als das, wie der Arbeitsalltag quasi, wie wir die in der Corporate IT quasi leben. Und wir sind ja gesteuert durch unser Handy. Ne? Wir kriegen Neuigkeiten, Infos etc., Push-Meldungen die ganze Zeit. Das ist bei denen anders. Deswegen, der Bedarf ist ein bisschen anderer bei der Nutzerpersona. Und
Ja. Ich glaube, letzte Frage, bevor wir dann dich, Patrick, reinholen und du in den Aufzug steigen darfst. Beno, du hast eben diesen Begriff Employee Lifecycle verwendet. Den habe ich noch nie gehört, aber ich vermute, damit meinst du quasi vom Eintritt ins Unternehmen, vom Onboarding bis dann im besten Fall zum Outboarding und man verlässt die Firma.
Genau, vom Preboarding bis zum Offboarding natürlich den Lifecycle abzudecken. Und da gibt es halt viele Themen, die den Mitarbeiter betreffen, die heute, wenn man sich die klassischen Retailer, die klassischen Manufacturer anguckt, einfach noch sehr problematisch sind. Oder was problematisch, die Themen funktionieren, die funktionieren aber noch nicht gut. Die sorgen für viel Friction, für viel Aufwand und die leben eigentlich davon, dass es sehr engagierte HRler gibt, die durch die Gegend rennen und die Probleme, die digitalen Lücken mit viel Schweißarbeit eigentlich zu füllen. Und man kann da viele Themen einfach viel, viel einfacher machen. Ja. Und das ist das, was wir tun wollen.
Cool, vielen Dank soweit.
Dann würde ich sagen, wir holen den Aufzug nochmal. Da ist er auch schon. Patrick, bist du bereit zu pitchen? Dann, du kriegst andere Musik. Mal schauen, was wir dir ausgesucht haben. Ah, bisschen entspannter.
Geht los?
Ja,
okay. Was machen wir? Also, die Zeitungen schreiben von der Schlagloch-App. aber eigentlich ist es zu kurz gegriffen. Das ist catchy. Aber ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Es brennt sich ein. Aber eigentlich ist es viel zu kurz gegriffen. Wir machen mehr als eine Schlagloch-App.
Hilft dann total, das in Podcasts immer wieder zu reproduzieren.
Es steht auf meiner Seite. Also ein Straßenmanagementsystem. Im Endeffekt wollen wir alle Prozesse über unser System abdecken, die fürs Management von Straßeninfrastruktur nötig sind. Dabei geht es um Maßnahmenplanung, also die Kommune, bekommt die Kommune eine Übersicht über den Straßenzustand, über ein Smartphone. Das heißt, die Kommune sammelt Bilder von der Straße. Wir haben eine KI entwickelt, die Schäden auf diesen Bildern erkennt und dann eine Übersicht über das Straßennetz, über den Straßenzustand liefert. Und darauf aufbauen kann man in unserem System im Workflows ableiten. Maßnahmen planen, langfristige Maßnahmen, aber auch ganz operativ seinen Bauhof managen. Ja, also verschiedene Prozesse, auch die Bilder allein sind ein riesen Mehrwert. Dadurch sparen sich die Leute wirklich vor Ort Termine und viel, viel Zeit und viel Aufwand. Was wir gerade noch entwickeln, so als nächstes, ist so ein Thema Aufgrabungsmanagement, dass wir eben gerade Bauunternehmen müssen Aufgrabungen, also wenn sie irgendwo eine Leitung reinlegen wollen, müssen sie einen Antrag stellen in der Kommune. Die Kommune, also super analog, die Kommune druckt das Ganze aus. Dann geht es in 5 verschiedene Abteilungen rein, jeder gibt seine Unterschrift dazu, dann geht es wieder zurück. Das Bauunternehmen gräbt auf, aber nachher weiß niemand mehr genau, wo aufgegraben wurde und wer aufgegraben hat, obwohl eigentlich Garantie drauf wäre. Und das ist auch ein Prozess, den wir da digitalisieren wollen.
Mega spannend.
Ich glaube, der Aufzug ist gerade aus der Brücke rausgeschossen.
Ich finde es wirklich total spannend, euer Produkt. Und jetzt eine Sache im Pitch, die hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass quasi ihr beginnt nicht mit dem Prozess der Vermessung, sondern im Prinzip beginnt ihr mit der Analyse von bestehendem Bildmaterial. Also die Kommunen sind schon noch verantwortlich, diese Bilder erstmal zu generieren. Da habt ihr
absolut. Also wir enablen die Kommune. Mhm. Die Kommune kriegt ein Smartphone von uns und das wird in der Windschutzscheibe von einem kommunalen Fahrzeug installiert. Eigentlich reicht ein Smartphone auch für eine Stadt wie Stuttgart. Also und dann wird es in der Windschutzscheibe von einem Bauhofsfahrzeug reingepackt. Und das Fahrzeug fährt dann im Normalfall wirklich einmal systematisch das komplette Straßennetz ab und sammelt Bilddaten. Wir machen alle 4 Meter ein Bild von der Straße und diese Bilddaten werden dann ausgewertet. Also nächstes Mal ist das auf dem Smartphone zwischengespeichert, die werden zu uns ins System übertragen und da kommt dann die KI ins Spiel, wo wir die dann Schäden auf diesen Bildern erkennt. 17 verschiedene Schadensklassen, wir sind da wirklich super detailliert, weil es auch echt Sinn macht, so detailliert zu sein, weil halt ein Einzelriss anders saniert werden kann. Wie ein Netzriss, wenn ein Einzelriss, da kann ich präventiv noch was machen, den fülle ich vor dem Winter und Netzriss, da weiß ich eigentlich, die Straße ist komplett schlecht und da muss ich eigentlich wirklich von Grund auf hin. Und genau dieser Zwischenschritt, von dem sieht die Kommune eigentlich zunächst mal nichts, aber was die Kommune dann eben bekommt, ist der Zugang zu unserem System und da sind die wirklich die Zustandsdaten vom Straßennetz eben drin. Auch farblich markiert von 1 bis, rot eine schlechte Straße, grün eine gute Straße. Die Straßen kriegen Noten und das System macht dann eben auch Sanierungsvorschläge. Also wo macht es Sinn, zum Beispiel eine Deckschichtsanierung zu machen, wo macht es Sinn, die Straße komplett neu zu machen. Mhm. Und aufbauend auf diesen Daten kann eben die Kommune dann sagen oder der Bauamtsmitarbeiter sagen, welche Maßnahmen möchte ich planen fürs Jahr.
Ich finde halt irgendwie total spannend, dass im Prinzip geht es ja auch um dieses Thema Vermessung der Welt, Vermessung der Erde, wo man ja denkt, das ist ein extrem irgendwie besetzter Markt, wo ganz, ganz viele Firmen versuchen, irgendwie die Hoheit zu bekommen. Und ihr habt euch aber da dann irgendwie so eine Nische ausgesucht, wo es halt noch niemanden gab. Und wahrscheinlich ist das komplette Footage, was mir Google, Apple und TomTom und wie sie alle heißen gibt, halt nicht aktuell genug ist. Ne? Also wahrscheinlich ist das, deswegen müsst ihr nochmal neues Material generieren, weil ihr wahrscheinlich relativ häufig Updates braucht.
Oder? Ja, absolut. Absolut. Also gerade Google Street View, das gibt es in Deutschland zwischenzeitlich gar nicht mehr. Oder wenn, dann nur noch in den großen, großen Städten, meine ich. Aber gerade jetzt die Heiterbachs dieser Welt oder Eichstätten am Kaiserstuhl, die haben keine Übersicht über keine aktuellen Bilder von ihrem Straßennetz oder überhaupt von der Infrastruktur. Und mit unserem Smartphone können sie dieses eben sammeln und auch flexibel sammeln, zum Beispiel vor einer Baustelle und nach einer Baustelle, um dann zu sehen, wie hat sich eigentlich der Zustand der Straße, aber auch generell die Umgebung eben durch diese Baustelle verändert. Und dann könnte ich dadurch zum Beispiel das Bauunternehmen, das da dann am Werk war und aufgegraben hat, auch in Haftung nehmen.
Mhm. Wie kommt man denn, Patrick, da drauf? Basti hat gerade gesagt, das ist wirklich der First Mover in dem Segment oder mit einer der ersten. Wie kommt man denn auf die Idee? Stolpert man da über ein Straßenloch in Stuttgart und sagt, scheiße, die Straße müsste mal verbessert werden? Oder wie schafft man dann so eine krasse Technologie dahinter und sagt, das wollen wir aufbauen, wir wollen dafür sorgen, dass die Kommunen und die Städte bessere Straßen haben?
Also wir sind echt da, glaube ich, dazugekommen wie die Jungfrau zum Kind. Also keiner von uns hatte wirklich jemals Kontakt mit Straßenmanagement oder so, Straßenzustand, wie auch immer. Das war ein Startup-Programm hier in Stuttgart. Und Achim, Daniel und ich, wir haben uns auf das Programm beworben, weil wir was gründen wollten. Und dann gab es so einen Startvektor. Der Startvektor war autonomes Fahren. Und so sind wir gestartet und haben uns überlegt, hey, autonomes Fahren sehr, sehr weitläufig, sehr groß, und wir mussten irgendwo eine Nische finden, die für uns funktioniert, wo wir nicht sofort von den Großen der Region, von Daimler und von Porsche überrollt werden. Und dann kamen wir auf die Idee, so Ausnahmesituationen im Straßenverkehr, haben dann verschiedene Ideen gehabt. Das intelligente Warnträg wollten wir am Anfang entwickeln, haben dann auch gemerkt, okay, also war echt ganz cool, aber haben gemerkt, hey, mit dem Warnträg kommen wir vielleicht doch nicht so weit und können vielleicht auch doch kein Unicorn draus aufbauen. Und hatten dann wirklich viele verschiedene andere Ideen. Von der Baustellensoftware bis hin zu, also wir haben da auch mit vielen Leuten gesprochen, mit Feuerwehr, Polizei, Polizeileitstelle, und sind irgendwann hatten wir so einen Sensor im Kopf, den wir im Auto installieren wollten, weil wir dachten, dadurch wird der Autofahrer dann auf die Polizei, zum Beispiel aufs Martinshorn, frühzeitig aufmerksam, um dann auch entsprechend reagieren zu können. Und dann dachten wir, okay, wenn ich schon so einen Sensor habe, vielleicht kann ich mit dem Sensor noch mehr machen, vielleicht auch dann so Infos über das Geräusch, gut, soll es sie auf den Straßenzustand schließen, und haben dann mit Bauämtern gesprochen und haben da erstmal gemerkt, dass da einfach Potenzial vorhanden ist und dass da auch schon viel Geld ausgegeben wird für das Thema Straßenzustandserfassung, aber dass die aktuellen Lösungen, die es am Markt gibt, eben auch viel Optimierungspotenzial haben. Und das war, glaube ich, so der Startpunkt von Vialytics.
Super, super spannend. Ich habe vorhin belauscht, Stuttgart ist tatsächlich noch nicht Kunde von euch, ne? Das gibt's ja nicht.
Wir sind dran. Wir haben sogar den Innovationspreis Stuttgart gewonnen, ich glaube 2021, also war mega cool. Und sind seither auch in Kontakt mit Stuttgart, aber der Prozess läuft noch. Aber
ich glaube, sind ja auch richtig gut hier in Stuttgart, ne?
Aber wird gerade intensiver, also wir sind dran.
Ja. Top. Heute schauen ja wahrscheinlich ganz viele von der Wirtschaftsförderung Stuttgart dabei. Ändert das mal. Hier, Bene, ich würde nochmal zu dir springen, und zwar an den Anfang eurer Gründung. Im Prinzip bei digitalen Produkten hätte ich jetzt gedacht, das ist ganz cool, da braucht man vielleicht gar nicht so krasse Investments am Anfang, zumindest im Vergleich zu vielen Startups, die wir schon hier hatten, die irgendwie in Vorleistung gehen müssen, was die Produktion von physischen Produkten angeht. Jetzt seid ihr aber direkt relativ groß gestartet, ne? Ihr wart, glaube ich, eine relativ große Truppe, mit der ihr direkt am Anfang losgegangen seid, und habt auch eine relativ hohe Seed-Finanzierung direkt bekommen. Wie waren das so am Anfang?
Also im Endeffekt ist Flip hervorgegangen. Also die erste Firma habe ich mit Giacomo gegründet, das war noch zu Schulzeiten, keine Ahnung, 16, 17, sowas in die Richtung. Wir haben Webseiten und Apps eigentlich gebaut für Firmen aus dem Ort. Und deswegen, wir hatten schon ein paar Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die frei für uns gearbeitet haben, die wir auch gut fanden, mit denen wir dann auch quasi die relativ früh bei Flip dazugenommen haben. Deswegen sind wir relativ schnell gewachsen, relativ schnell skaliert, weil wir hatten schon so das Netzwerk, dass wir im Endeffekt, wir wussten, der kann das, der kann das. Und dadurch konnten wir einen ganz guten Start und haben dann 3,6 Millionen Euro oder damals 4 Millionen US-Dollar quasi in der Seed-Runde mit aufgenommen. Und genau, haben aber schon die ersten, wann war das? Das war Anfang 20, müsste das gewesen sein, die Seed-Runde. Haben schon bis 20 auch noch gebootstrapped, ne? Und haben auch relativ schnell große Kunden gewonnen für unser Thema, bemerkt, da gibt es einen richtigen Need. Und wir lösen wirklich ein Problem und haben erstmal uns durch Eigenmittel und durch Umsatz finanziert und dann gesagt, okay, wir wollen das Thema groß machen, wir wollen es global machen. Und da war klar, wir brauchen Venture Capital und haben dann die erste Runde geraced und dann im Januar 2022 die zweite Runde. 130 Millionen nochmal geraced von HV und Notion. Und genau.
Wir hatten tatsächlich dieses Thema, wie raised man Geld, noch nie hier im Podcast besprochen. Deswegen fänden wir das heute total spannend. Genau, wenn du sagst, Seed-Finanzierung 3,6 Millionen, wie geht man das an? Also man wacht morgens auf und braucht Geld. Und was ist der Prozess? Kannst du uns da so ein bisschen durchführen?
Ich glaube, alles beginnt mit dem Plan. Erstmal die Frage, wofür brauche ich Geld? Ne? Also ich glaube, ich muss mich erstmal wie mit allem, muss ich erstmal überlegen, wo will man eigentlich hin? Und wenn man weiß, wo man hin will, dann hat man manchmal das Ziel vor sich und überlegt sich, wie komme ich da hin? Und bei uns war klar, wir wollen das nächste Google, das nächste Facebook aus Deutschland sein, das Datenschutz ein bisschen ernster nimmt. Und aber irgendwie ein cooles Unternehmen ist, das stark wächst und irgendwie global Software baut und verteilt. Und genau, und da war das klar, okay, wir wollen auf diesen Growth Track, wir wollen was richtig Großes machen, wir wollen was bewegen in der Welt. Und es war klar, 80% der weltweiten Belegschaft oder Mitarbeiterschaft sind operativ, also der Markt könnte ja nicht größer sein. Mhm. Und da war klar, okay, da gibt es eine Opportunity, die ist einmalig und die wollen wir uns schnappen. Und da gehen wir voll rein. Und dann machst du dir einen Plan, überlegst dir, wie du das angehst. Hast natürlich am Anfang überhaupt keine Ahnung, was du eigentlich da fabrizierst. Aber fängst mal an, die ersten Investoren anzusprechen. Es gibt ja schon immer welche, die irgendwie hier in der Gegend sind. Und wir haben auch sehr, sehr gute hier im Süden. Ne? Also in Deutschland tut man immer so, als ob Berlin das Mekka ist. Aber es gibt ja auch im Süden eigentlich echt richtig gute Fonds. Und kam damals ins Gespräch mit Lea. Lea Partners aus Karlsruhe, die extrem gut sind, und Cavalry Ventures in Berlin mit dem Claude Ritter und dem Martin da dahinter. Und genau, und haben da bemerkt, okay, die Jungs können richtig was, die haben richtig Ahnung, wie man Unternehmen skaliert, die können uns helfen, so ein Ding groß zu machen. Und wir waren damals schon Break-Even, also wir haben schon relativ schnell hohe Umsätze erwirtschaften können und war deswegen, wir hätten es nicht unbedingt gebraucht, wir hätten auch so weiter wachsen können, aber halt natürlich auf einem anderen Niveau.
Nicht in dem,
ne?
Pacing einfach, ne?
Ja, nicht in dem, klar. Und genau.
Wie ist es denn bei euch, Patrick? Ihr habt ja auch schon zu Beginn, wenn ich richtig informiert bin, Pioniergeist und ich glaube ENBW Ventures drin gehabt. Wie sucht man sich denn solche Partner aus? Also das ist ja, kann ich mir vorstellen, gerade in der Anfangsphase sehr wichtig, dass man irgendwie auch VCs oder Angels drin hat, die irgendwie die Werte teilen und nicht nur Stress und Druck machen, oder?
Ja, absolut. Sorry.
Alles gut, brauchst du noch ein Wasser?
Nee, passt, ich bin versorgt. bin ich voll dabei. Also ich glaube auch bis heute noch, würde ich sagen, so dieses Zwischenmenschliche, die Beziehung untereinander, also das Persönliche, ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Also gerade um auch dann in schwierigen Zeiten dann auch gut zusammenzuarbeiten. Da muss das Persönliche, das Menschliche einfach passen. Also das.
Aber wie kriegt man das raus, gerade bei so großen VCs auch? Ich meine, die haben ja alle ein relativ großes Volumen. Gut, also ENBW Ventures ist jetzt keine kleine Nummer. Wie findet man da raus und kriegt ein Gefühl, ob es passen kann?
Ja gut, man spricht ja schon mit verschiedenen VCs und ich glaube im Gespräch einfach, da kommt schon, also die Sympathie, ob man sich sympathisch ist, ob man miteinander kann, ich glaube, das merkt man im Gespräch schon relativ gut. Ist ja nicht nur einseitig, dass das Startup eben sich pitcht und dann Investoren sucht, sondern die Investoren suchen ja auf der anderen Seite auch gute Startups, in die sie investieren wollen oder können, weil die müssen ihr Geld ja auch dann unter die Leute bringen. Also ich glaube, schon so ein beidseitiges Kennenlernen, das würde ich schon sagen. Aber in unserem Fall hat sich es eigentlich ergeben durch das, dass im Rahmen dieses Startup-Programms die ENBW schon von Anfang an mit dabei war. Wir haben ja sogar mit der ENBW zusammen gegründet, damals noch mit der ENBW Holding und waren dann auch ein kleineres Projekt am Anfang innerhalb der ENBW und wurden dann ausgegründet und wir waren zu dieser Zeit sogar Freelancer, haben dann Rechnungen gestellt. Also es war ein interessantes Programm, hat aber ganz gut funktioniert. Und damals war die Holding dann bei uns beteiligt und wir sind dann echt gut gewachsen, waren erfolgreich und dann haben wir schon gemerkt, die ENBW Holding, es hat nicht mehr so richtig gepasst in die Strukturen und in die Innovationsmanagement-Strukturen der Holding. Und dann wurden unsere Anteile in die ENBW Ventures übertragen und dadurch hatten wir eigentlich dann automatisch schon unseren ersten VC mit an Bord. Und das hat uns dann schon auch geholfen, einfach um dieses VC-Mindset zu verstehen und dann aber auch, um ja, weitere Finanzierungsrunden dann closen zu können und diesen Prozess dann auch strukturiert angehen zu können.
Jetzt VC, Venture Capital, da steckt natürlich irgendwie schon Geld drin. Das ist natürlich auch also total wichtig. Bene, du hast jetzt angedeutet, dass ihr einfach gemerkt habt, dass die Menschen auch Know-how mitbringen, wie man so ein Ding skaliert. Also was bekommt man denn eigentlich alles von so einem VC im besten Falle? Wie bringen die sich in so ein Unternehmen ein?
Ich glaube, das Wichtigste ist, glaube ich, der VC muss erstmal die Vision teilen. Also es gibt ja nicht nur VC-Geld, es gibt ja auch Angel Money, ne? Also das muss man auch, also und auch sehr, sehr gute Angels hier unten, wirklich extrem gute. Und was bringt der VC einem erstmal mit? Ich glaube, das ist vor allem erstmal eine Zielgerade. Wo musst du hin und was sind auch die Fallstricke, die du vermeiden solltest? Gerade so zum Beispiel Nils von Lea, der hat extrem viele Unternehmen wachsen sehen, weiß, wo die Fallstricke sind, mhm, und kann natürlich einem helfen, das auch zu vermeiden. Ne? Und gerade jetzt im B2B-SaaS, wo wir natürlich unterwegs sind, es gibt oft mal die gleichen Themen. Das ist, man muss nicht alles neu erfinden. Und das da eine Guidance zu haben, auf welchen Weg man sich begibt und auch einfach Tipps zu haben, da kann möglicherweise das hochkommen oder wenn ihr das so und so baut oder so und so angeht, wenn ihr einen Vertrieb so aufbaut, das Produkt so baut, das und das kann das bedeuten. Und dieses Know-how mit reinzuholen, ist, glaube ich, für den Aufbau von einem Unternehmen schon wichtig, sehr, sehr wichtig.
Ja. Du hast es auch gerade gesagt, Angels gibt es auch gut, das sind auch wichtig. Habt ihr auch mit drin, sogar sehr bekannte, muss jetzt hier mal ein paar ablesen, Ex-VW-Vorstandschef Matthias Müller, Roland Berger höchstpersönlich auch, ne? Ein paar von oder einer von den Flixbus-Gründern. Wie kriegt man solche Leute? Macht ihr euch da irgendwie eine Leadliste und versucht dann irgendwie über LinkedIn oder eine Telefonnummer die abzutelefonieren? Oder wie kommt man auch an die Leute? Oder wieso waren es auch genau die Leute, die ihr da am Ende haben wolltet?
Wir haben uns die Verticals angeguckt, wo wir glauben, dass wir einen großen Impact haben. Und das ist gerade also Manufacturing, Retail und Health. Und haben uns dafür für jedes Vertical angeguckt, wer ist der Spezialist in dem Bereich und wer hat da viel Know-how. Ne? Und wir haben jetzt einen Matthias Müller, einen Roland Berger oder einen Kurt Lauck oder Hambrecht, die viel Ahnung gerade im Manufacturing-Bereich zum Beispiel haben. Ne? Haben aber gerade jetzt im Health-Bereich zum Beispiel auch einen Fritz Oesterle, der früher Vorstandsvorsitzender bei Celesio zum Beispiel war, mit dazu genommen. Oder auch im Retail-Bereich. Einfach guckt, was sind die Experten und wie nehmen wir die da mit dazu? Und die, glaube ich, die Frage ist am Anfang mal, wie lernt man noch solche Leute kennen, solche Kaliber? Und das ist, ich glaube, also Cold Outreach ist das eine Thema, aber wirklich anfängt zu funktionieren, fängt es, wenn du davon einen kennenlernst, einen gewinnst, oder eine, muss man natürlich auch sagen. Wir haben auch natürlich weibliche Unterstützerinnen, und das nicht zu vergessen, da gerade auch Weltfrauentag war. Also gewinnt eine davon, wenn die das klasse finden, das Thema, dann werden die das auch weiterempfehlen und dann wächst auch so das Netzwerk über Zeit. Und das ist das, wie man sich eigentlich ein gutes Angel-Netzwerk aufbauen kann. Und das ist, ich glaube, man muss gewisse Personen für sich begeistern können, für die Company, für die Vision. Und wenn die da mitarbeiten und darauf einzahlen und aktiv sind, dann kann man gar nicht verhindern, dass das Netzwerk wächst. Ja.
Das heißt wahrscheinlich auch da der Erste, die Erste, die Schwierigste. Und ab dann hat man als mehr Argumente für die Nächsten, die irgendwie joinen, weil man quasi schon Street Credibility oder Business Angel Credibility gesammelt hat.
Ja, und ich glaube, man lernt auch, wie man mit solchen Leuten sprechen muss. Man lernt auch, was die interessiert. Das ist ja ein beidseitiges. Also natürlich macht es, gewisse Personen mit dabei zu haben, gibt einem gewisse Kredibilität, aber es hilft einem auch zu verstehen, wie denken die eigentlich und was ist für die wichtig. Und es ist ja schon nochmal was anderes. Die stecken ja ihr privates Geld in das Thema. Ne? Also die hängen noch mit einem ganz anderen Herzblut da nochmal mit drin. Und
irgendwie spinnt die Kamera mal wieder. Aber hier, Patrick, was mich noch total interessieren würde, du hast das vorhin angesprochen, dieses Thema Kulturwandel. Also wenn man dann natürlich die finanziellen Möglichkeiten auch bekommt, um schneller zu skalieren oder überdurchschnittlich schnell zu skalieren, dann muss man wahrscheinlich die Kultur auch irgendwie anpassen, mitziehen. Kannst du da so ein bisschen beschreiben, wie sich das verändert hat bei euch im Unternehmen durch Wachstum?
Also ja, absolut. Ich denke, je größer das Unternehmen wird, desto größer wird die Herausforderung, die Kultur auch mit wachsen zu lassen. Also gerade am Anfang ist alles super cool. Man kennt sich, ist gemeinsam im Büro drin, kleines Büro, ist vollgepackt und da Alles automatisch, so ein Startup-Flair da, aber auch eine, alle sind auf dem gleichen Stand, weil die Kommunikation gut ist, die Infos werden so über den Tisch halt zugeworfen und irgendwie man hat auch ein gutes Vertrauensverhältnis zueinander. Und jetzt denke ich, die Challenge ist schon, wenn ich dann mal 30 Leute bin, 40, 50, wenn es eben so weiter wächst, dann hat man halt nicht mehr diesen direkten Austausch zueinander und dann zusätzlich noch mit Corona ist man auch nicht mehr immer zusammen im Büro, sondern auch viel remote. Und da dieses Vertrauensverhältnis untereinander auch weiterhin zu haben, ich glaube, dass das eine Challenge ist und das ist auch eine Arbeit. Also es kommt halt nicht von allein und da versuchen wir halt durch gute Prozesse da einen positiven Einfluss drauf zu nehmen. Wir haben zum Beispiel Team One-on-Ones, wo ich zweiwöchentlich eben zwei Leute aus dem Team zusammenwürfel, wirklich kunterbunt, einen Entwickler mit einem Vertriebler, die Leute, die eigentlich normalerweise nicht miteinander sprechen, sodass die sich im Rahmen dieses halbstündigen Talks einfach miteinander austauschen und auch besser kennenlernen. Was zum einen dazu führt, dass die halt auch ein Vertrauensverhältnis zueinander schaffen und der Vertriebler sich nicht darüber beschwert, warum das Produkt nicht funktioniert und das Produkt sich nicht beschwert, warum der Vertrieb das Produkt nicht richtig verkauft oder anpreist. Dann lernen sich kennen und lernen vielleicht dadurch auch die Challenges der anderen Personen besser kennen. Und dadurch halt auch dieses Vertrauensverhältnis und auch die Kommunikation, dass dadurch so eine Kommunikation untereinander einfach besser ist und Infos besser fließen.
Ich möchte kurz einen Begriff reinschmeißen, und zwar zum Thema Pitch Deck. Ich glaube, viele Gründerinnen und Gründer haben da irgendwie schlaflose Nächte mit, weil sie nicht wissen, wie baut man sowas auf. Vielleicht frage an euch beide und mit dir nochmal gestartet, Patrick, wie wichtig war denn das sogenannte Pitch Deck für euch, um Investoren zu überzeugen?
Ach, mega wichtig. Auch für uns so einen Learning-Prozess. Wir hatten am Anfang im Endeffekt kommt es eben dann auch darauf an, welche Story erzähle ich, welche Vision verkaufe ich und in welche Vision glaube ich auch selber als Unternehmer. Wir hatten da dann intern auch echt einen super Austausch im Gründerteam, um dann da nochmal zu challengen, ist der Weg, den wir eigentlich einschlagen, der richtige, um das dann aber auch entsprechend nach außen richtig verkaufen zu können. Also in unserem Fall war, glaube ich, so diese Vision, die wir im Pitch Deck transportieren, das war extrem wichtig und, glaube ich, auch im Endeffekt ein Game Changer, wodurch so die Suche nach Investoren viel, viel leichter wurde, nachdem wir wirklich das Ganze nochmal auf Herz und Nieren geprüft haben und die richtige Vision auch verkauft haben.
War das bei euch ähnlich, Bene? Also auch Pitch Deck, so das zentrale Element, um die VCs und Angels zu überzeugen?
Man hat ja am Anfang nichts. Also man hat da sehr wenig, ne? Also und da ist das Pitch Deck ein gutes Kommunikationsmedium. Ich glaube, was man verstehen muss, dass das Pitch Deck für einen Kunden und das Pitch Deck von dem VC sich unterscheiden soll oder einen komplett anderen Ansatz auch teilweise haben kann. Das ist erstmal, glaube ich, im Kopf erstmal eine Umstellung, aber das sind zwei, man verkauft im Endeffekt eine Geschichte. Und je mehr appealing diese Geschichte ist und die Größe, die Vision dieser Geschichte ist, umso leichter fällt es natürlich Leuten da auch rein zu investieren. Ne? Und da ist das Pitch Deck ein Kommunikationsmedium, das nimmt mit der Größe der Finanzierungsrunde, mit mehr Traction, mehr Proof, den man hat, nimmt das natürlich ab. Aber gerade jetzt im Seed, A-Stage-Bereich ist das enorm wichtig. Und im Endeffekt, ich glaube, eine Sache, die man dann schon bedenken muss, wenn man sich das anguckt, wenn man in dem Deck in unter 5 Minuten nicht versteht, worum es geht, dann hat das Deck das Ziel verfehlt. Und das Ziel ist natürlich auch, das Deck zu streuen in den Runden und das mehr an VCs auf den Tisch zu legen. Ne? Und die gibt es viele Analysten, die da vorgeschaltet sind, die erstmal irgendwas durchblättern. Und wenn der es nicht versteht, dann bist du schon direkt raus quasi aus dem Prozess dort. Und deswegen, glaube ich, die Einfachheit dort ist signifikant wichtig und auch gleichzeitig die Urgency im Deck zu zeigen, warum das jetzt ein Thema ist und warum das jetzt gelöst werden muss und warum jetzt die richtige Zeit dafür ist. Ne?
Ich finde irgendwie total spannend, dieses Thema eine gemeinsame Vision als Gründungsteam finden. Das klingt bei euch jetzt irgendwie total smooth. Also setzt man sich dahin, malt einmal hier Simon Sinek den Golden Circle auf und dann passt es? Oder ist das schon auch irgendwie ein konfliktreicher oder auch reibungsstarker Prozess, dass man sich überhaupt mal erst als Gründerteam darauf einigt, was wollen wir denn eigentlich alle und wo muss man der ein oder andere vielleicht auch Kompromisse machen? Weiß nicht, ob ihr darüber sprechen magt oder mögt, aber das finde ich spannend.
Gerne. Also in unserem Fall war es, glaube ich, relativ reibungslos, weil wir so die gleiche Vision und das gleiche Ziel für die Company haben. Aber das ist aus meiner Sicht auch einfach schlichtweg notwendig, uns A und O, weil im Endeffekt die meisten Startups scheitern. Ich glaube, 2/3 der Startups scheitern, weil das Gründerteam untereinander nicht richtig funktioniert. gar nicht mal, weil der Markt nicht da ist oder weil das Produkt nicht so gut ist. Und aus meiner Sicht ein wesentlicher Teil davon ist eben, wo möchte ich mit dem Unternehmen hin? Und Beni hat es vorhin angesprochen und ich finde es extrem wichtig. Die Frage ist ja, möchte ich wirklich das Ding schnell groß machen und skalieren und schlage ich diesen VC-Case-Weg ein, um es dann zu skalieren? Oder bin ich auch zufrieden oder möchte eigentlich das Ganze kleiner haben? Weil ich gar nicht irgendwie 100 Leute haben möchte, sondern weil ich es cooler finde und besseren Austausch habe, wenn ich 5 Leute bin. Also da einfach die Frage, wo möchte ich mit dem Unternehmen hin? Und ich glaube, die Frage ist essentiell. Und um gemeinsam zu beantworten und da gemeinsam einen Weg zu finden, ist extrem wichtig.
Ich glaube, was man da beachten muss, also ich stimme dir zu, das ist eine Frage, wo will man hin, aber auch in welchem Markt befindet man sich eigentlich? Das ist, glaube ich, das muss man auch auf jeden Fall beachten, weil es gibt gewisse Märkte, die, oder auch gerade jetzt im Softwarebereich, Software ist unbeliebig skalierbar. Und das ist einer der Gründe, warum das natürlich sehr VC-orientiert ist, weil da natürlich Wachstum schnell durchgeführt werden kann. Ne? Und was schützt einen bei Software, die in Deutschland zumindest nicht patentierbar ist, in den USA schon ein bisschen, aber auch nicht so richtig, dass das einen wirklich schützt. Das Einzige, was ihn da schützt, gerade bei Software-Themen, ist natürlich das Wachstum. Und deswegen entscheiden sich natürlich auch viele Software-Companies, den Wachstumsweg, den VC-Weg zu gehen. Und gleichzeitig ist natürlich ein interessantes Geschäftsmodell, warum VCs da gerne rein investieren. Ja.
Aber ist es dann, ihr habt es beide gerade gesagt, oder Patrick, du hast schon angesprochen, mit einem Unicorn bauen, da musstet ihr irgendwie ein bisschen einen Switch machen, als ihr in dem Programm gestartet seid, ganz zu Beginn, hast du gesagt, in den Straßenbaubereich. Ist denn das für euch beide, Bene und Patrick, das Ziel, ein Unicorn zu bauen und dann auch wirklich jetzt mit den VCs und den Angels, die wollen ja ihr Geld wahrscheinlich auch irgendwann mit einem Multiple zurück, einen Exit, einen großen zu machen? Bene?
Also ich glaube, wir haben größere Ziele als das. Okay. Um da ehrlich zu sein, genau, also ich glaube, wir wollen noch ein gutes Stück weiter.
Ja. Und aber Unicorn ist schon ein Thema, also wirklich so jetzt das nächste Milliardenunternehmen zu bauen?
Ich glaube, das werden wir auf dem Weg tun, aber das fällt eher so als als Abfall will ich jetzt nicht sagen, aber das ist eine Konsequenz davon, ja, von dem, was wir vorhaben. Ne? Aber das ist auch eine Konsequenz, die, da werden wir sicher mit einem Gläschen Sekt anstoßen, aber das bringt uns jetzt kernmäßig nicht weiter. Ne? Also ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir User haben, die happy sind, die App gerne nutzen, die oft nutzen. Auf der anderen Seite, dass wir gute Unit Economics haben. Ne? Und da haben wir bei unserem Geschäftsmodell, würde ich mal sagen, sehr Glück gehabt und haben einfach sehr, sehr gute Unit Economics.
Eine letzte Frage, bevor wir wollen ja noch was zocken mit euch und die Zeit rennt uns schon wieder davon. Zum Thema Skalierung, wir hatten hier im Podcast einmal Jens Schmelzel zu Gast, Gründer von Simple Show. Und ich fand das total interessant, die Anekdote, die er erzählt hat, dass er irgendwann mal den einen Tag hatte, wo er ins Office kam und dort ist ihm der erste Mitarbeiter entgegengelaufen, den er nicht mehr persönlich eingestellt hat. Und das war für ihn so total der einprägsame What the fuck, das Ding ist irgendwie größer geworden, als ich es mir am Anfang erträumt hätte. Habt ihr auch irgendwie so eine Anekdote oder mal so eine Situation gehabt, wo ihr dachte, ach krass, das passiert gerade und irgendwie schon strange.
Ich weiß nicht, Patrick, beim zweiten Stock dazu, ist das so ein Moment gewesen, wo du merkst, das Büro platzt schon?
Ich denke gerade, was eine Situation war. Boah. Ich würde bei den Mitarbeitern bleiben. Das ist auf jeden Fall strange. Gerade am Anfang bin ich ja in jedem Gespräch mit dabei oder auch wir Gründer sind dabei, um die Leute einzustellen, was extrem wichtig ist auch. Und das jetzt auch aus der Hand zu geben und das andere Leute machen zu lassen, das war eine Überwindung. Und dann aber zu sehen, dass die Leute, die eben eingestellt wurden, trotzdem so auch die Werte vertreten und einfach so solche Leute sind, die auch ich einstellen würde, das war dann ein gutes Gefühl und schön zu sehen. Hat Erleichterung gegeben, das war gut.
Cool. Wollen wir was spielen?
Seid ihr ready?
Ach, die arme Hazel, die wird jetzt aufwachen. Dann hole ich schon mal den Buzzer und Chris, du erklärst jetzt, um was es geht.
Genau, wir spielen mit euch zum dritten Mal jetzt bereits Startup-Begriffe raten. Wir wollen checken, wie gut kennt ihr die Startup-Welt, wie gut kennt ihr die Begriffe. Ich habe bei euch ein gutes Gefühl. Wir geben euch maximal 3 Hinweise zu dem Begriff, den wir suchen. Wenn ihr denkt, ihr wisst nach dem ersten oder zweiten Begriff, dürft ihr hier gerne auf den roten Buzzer hauen und lösen. Wenn ihr falsch liegt, hat der andere die Möglichkeit, noch die restlichen Hinweise abzuwarten und dann zu lösen.
Und natürlich geht es um was, denn Zu gewinnen gibt es diesen sehr, sehr wertvollen GründerInnen-Duell-Pokal von Spätzle Valley.
Wow.
Der Gewinner darf damit natürlich nach Hause gehen. Ist das was?
Auf jeden Fall.
Da hört man die Begeisterung.
So, da würde ich sagen, Spiel ist erklärt und wir fangen mit dem ersten Begriff an. Chris, walte deines Amtes.
Der erste Hinweis zu dem Begriff, den wir suchen, ist Ausgang.
Exit. Oh, darf ich?
Stark. Patrick.
Ja, guck mal, ist richtig. Klatschen irgendwo drauf.
Ich muss erst drücken, oder? Ja.
Genau, das kam wie aus dem Schnürchen. Exit, haben wir schon drüber gesprochen, ist kein Ziel. Die Vision ist viel größer als nur ein stupider Exit. Das heißt, wir können direkt weitermachen.
Willst du den zweiten Basti oder soll ich nehmen?
Mach du mal. Das war falsch.
Der nächste Hinweis, den wir euch für den Startup-Begriff geben, ist Vorsprung.
Das ist ein schweres Wort.
Der zweite Hinweis, Pionier bzw. Pioniergeist.
Gerne buzzern.
Ich warte auch.
Der dritte Hinweis ist, als erster auf dem Markt.
First Mover.
Jawohl. Jetzt wird spannend hier im Duell um den 24-Kaliber.
Es steht immer 1-1 bei diesem Spiel, das ist der Hammer. Okay, let's go.
Dann der alles entscheidende Begriff und der erste Hinweis dazu. Etwas kommt zurück. Zweiter Hinweis, Messung von Effizienz. Das ist schwierig. Und der dritte Hinweis ist, man erwartet oder es kommt eine Rendite.
Wir suchen drei Buchstaben.
Patrick?
ROI.
Jawohl. Yes.
Und damit wandert dieser Pokal rüber zum Team von Vialytics.
Danke, danke. Ihr kriegt einen Ehrenplatz.
Dafür nicht. Den hast du dir verdient. Aber genau dazu vielleicht noch eine Frage. Ihr habt Investoren drin, die erwarten natürlich auch was. Wie hat sich das damals verändert von wir haben alles selbst finanziert zu, oh, jetzt ist plötzlich jemand drin, der uns Geld gegeben hat. War das ein Ding damals? Musste man da schon mal schlucken oder gehört halt zum Prozess und easy?
Also in unserem Fall war ja relativ früh schon jemand mit drin, also die MBW mit drin. Hat sich auch nicht so angefühlt, als dass wir da irgendwie hart beeinträchtigt wurden. Also war gar nicht, war eher so ein kollaborativer Ansatz und eher unterstützend. Also hat sich nicht großartig verändert, so leben wir es auch heute noch. Also klar, wir müssen schon reporten und auch Ziele erreichen und wir merken schon auch, wenn es mal nicht so rosig aussieht, dann wird auch ein bisschen mehr Druck aufgebaut, aber immer kollaborativ und unterstützend.
Bei euch, Benne, wie ist es da?
Es ist schon ein Kulturchange, ne? Wenn du also erstmal alles selbst finanzierst und es gab Zeiten, da haben Chuck und ich überlegt, ob wir uns einen Stift für 1,50 bestellen. Also daher kommen wir, ne? Also wir haben ein sehr schwäbisches Mindset noch. Wir sitzen heute noch auf selbstgebauten Tischen. Die Raumtrenner haben wir selber anfertigen lassen. Also wir haben noch ein sehr schwäbisches Mindset. Das hilft uns sehr bei so Themen wie Burnrate und so weiter. Und hilft uns auch bei so Themen, wir sind default alive, ne? Also wir können morgen aufhören einzustellen und werden profitabel. Haben immer diese Option. Das gibt einem natürlich als Unternehmer viel Freiheit. Aber es ist schon ein Kulturwandel, den man als Gründer eigentlich selber im Kopf durchmachen muss. Und die Frage ist, kauft man sich das Know-how, kauft man sich gewisse Technologien, kauft man sich einen gewissen Vorsprung durch Geld, wo man vielleicht früher quasi ohne VC-Kapital gesagt hätte, würden wir nicht tun. Und die Möglichkeiten hat man natürlich dadurch. Und das ist aber ein Mind-Change, den man auch durchmachen muss.
Ja, jetzt kommen wir auch langsam zum Ende, glaube ich schon.
Voll, es wird auch unerträglich
heiß. Genau, aber ich habe eine Frage noch, Basti, dann glaube ich noch die letzte, und zwar der Standort Stuttgart. Mhm. Bene, du hast gerade gesagt, du bist irgendwie, vorhin hast du mir erzählt, auch in Berlin jetzt wohnhaft in Stuttgart. Patrick, ich glaube, du bist noch hier ums Eck. Wie wichtig oder wie gut ist denn der Gründungsstandort Stuttgart, gerade mit eurer Strahlkraft, die ihr jetzt habt? Bene, du hast vorhin gesagt, die meisten gucken nach Berlin, ist ja immer noch so, aber es gibt genauso coole Startups und Angels hier. Wie seid ihr mit Stuttgart verbunden? Wollt ihr hier bleiben und wie war es für euch hier zu gründen?
Also ich glaube, im B2B-Bereich gibt es kaum eine Stadt in Deutschland, die besser ist zu gründen. Also gerade, wenn man läuft die Straße runter, hat irgendwie 100 mögliche Kunden. Also Wenn jetzt nicht gerade Startups die Zielgruppe ist, dann hat man, glaube ich, hier unten wirklich viel Potenzial. Und den Kunden vor der Haustür zu haben, ist natürlich gerade für die Produktentwicklung essentiell, auch für die Massenvertrieb einfach, macht alles einfacher. Deswegen, ich halte den Standort Stuttgart für extrem unterbewertet noch. Und der wird sich, glaube ich, auch in den nächsten Jahren extremst entwickeln. Also, er wird viel passieren. Und ja.
Ja, und Patrick ist halt wahrscheinlich nur noch da, weil die Stadt Stuttgart noch kein Kunde ist, oder?
Also, ich finde Stuttgart als Standort mega cool. Ich glaube, Challenge ist aber auch positive Seiten. Also, ich kenne den Vergleich nicht zu Berlin, aber ich finde die Startup-Szene hier ganz cool. Also, es ist eher so familiär. Und klar, so die Unternehmer kennen sich untereinander. Und das ist, glaube ich, ein starkes Netzwerk, was ich mir vorstellen könnte, was es in Berlin jetzt eben vielleicht nicht so gibt, einfach weil alles viel, viel größer ist und unpersönlicher ist. Ich glaube, dass das extrem hilft und einfach, ja, ich finde es positiv für Stuttgart.
Cool, damit kommen wir zum Ende. Ich glaube, am Ende, Chris, wolltest du noch einem quasi Sponsor, einem Unterstützer der Sendung danken.
Genau, und zwar, wir haben ja heute viel jetzt über das Thema Investment gesprochen und wir hatten einen der Gründer schon bei uns, glaube ich, in Folge 2, Johannes von Fair Ventures, und um die geht es jetzt auch noch kurz. Denn wir wollen euch auch eine lohnenswerte Investitionsmöglichkeit da draußen geben, wo ihr keine Business Angels sein wollt, müsst. Wir packen auch alles in die Shownotes natürlich nach unten. Und zwar, ich lese es hier ab, die Fair Ventures Social Forestry hat ein nachhaltiges und marktbasiertes Konzept zur Wiederaufforstung von abgeholzten Regenwaldflächen. Also hört auch gerne mal in die Folge mit Johannes rein, und für den Schutz bestehender Wälder in Indonesien entwickelt. Und vor kurzem hat die FSF, wie sie abgekürzt heißt, eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und bietet euch da auch, wie gesagt, die Möglichkeit zu investieren und euch aktiv für den Klimaschutz zu engagieren. Und in Indonesien arbeiten sie dort mit lokalen Gemeinden zusammen, schaffen langfristige Einkommensmöglichkeiten für die Bevölkerung dort vor Ort. Und neben der Aufforstung, Basti, du hast die Tafel in der Hand.
Oh ja.
Werden Einsatz. Auch Flächen für unter anderem Kakao angebaut, dass da eben einfach Modelle entstehen, wo die Bauern gut und die Menschen von leben können. Und da gibt es zum Beispiel die tolle Urwaldschokolade, die Basti nachher gerne öffnen darf. Die könnt ihr da auch erwerben. Und es gibt eine grüne Rendite, die Fair Ventures bietet, von 5%. Also wir packen es in die Shownotes. Schaut mal rein, wenn ihr Lust habt, euch da für den Umweltschutz zu engagieren.
Fühlte sich kurz so ein bisschen QVC-ig an. So die Schoko in die Kamera halten. Cool, damit sind wir am Ende der Sendung. Hey, danke euch beiden, dass ihr heute da wart.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Die Zeit ist wie im Fluge vergangen und ich würde sagen, damit beenden wir die Sendung. Wir haben wieder einiges gelernt. Wer kommt denn nächstes Mal hier in die Sendung, Chris?
Hast du es zufällig auf dem Schirm? Wir haben morgen den Gründer von Formery. Morgen geht es um Serial Entrepreneurship, denn wir haben den Gründer von Formery, Moritz Bittner, der auch von seinem Vater ein Familienunternehmen übernommen hat, und den Gründer von Applauschen, von I Love Sushi und von 50 gefühlt anderen Startups, die er noch gegründet hat.
Cool, wir sind gespannt. Ich werde auf jeden Fall mal reinhören und ich würde sagen, Chris, dann beenden wir die Sendung wie jede gute Folge von Spätzle Valley, nämlich mit...
Ja, ich hoffe, du bist auch dabei, aber vergesst nicht, die Spätzle auf dem Herd.
Bis dann, ciao, ciao.
Ciao.